MDR Kultur. Spezial.
Heute mit Beatrice Schwartner und einem Spezial Alles außer Flach. Die Niederlande und Flandern sind Gastland der Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Alles außer Flach lautet das Motto des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern auf der Leipziger Buchmesse. Ein vieldeutiger Slogan, der mit den geografischen Gegebenheiten an der Westküste Europas spielt. Flach ist dort zwar die Landschaft, doch die Literatur ist es natürlich ganz und gar nicht. In den Büchern niederländischer und flämischer Autorinnen und Autoren werden poetische Gipfel erklommen und die Höhen und Tiefen der menschlichen Existenz ausgelotet, so jedenfalls der Anspruch des Gastlandauftritts. Über 40 Dichter, Schriftstellerinnen, Kinderbuchautoren und Illustratorinnen sind derzeit zu Gast in Leipzig. Bereits seit Mittwoch läuft das Abendprogramm in der zentralen Spielstätte der Schaubühne Lindenfels. Gestern Vormittag wurde der Messestand auf der Buchmesse eröffnet. Auch hier gibt es Programm. Über Einzelheiten bin ich in diesem Spezial im Gespräch mit einer der beiden Kuratorinnen des Gastlandauftritts. Wir werden mehr über den Buchmarkt in den Niederlanden erfahren und wir lernen einen Klassiker der flämischen Literatur kennen. In dieser Spezialstunde bei MDR Kultur.
Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by The fireplace, a cello light in its cage. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream, awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. Nobody knows.
Das MDR-Kulturspezial über das Gastland auf der Leipziger Buchmesse Niederlande und Flandern. Ich bin jetzt im Gespräch mit der niederländischen Autorin und Literaturkritikerin Margot Dijkgraaf, die uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo nach Leipzig.
Ja, guten Tag, Beatrice. Schön, hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Gemeinsam mit der Leipziger Journalistin Bettina Baltscheff, Kollegin von mir, haben Sie den Gastlandauftritt kuratiert. Vor einem Jahr zur Buchmesse 23 gab es schon einen kleinen, feinen Vorgeschmack mit einigen Autoren. Jetzt der ganz große Aufschlag, Margot Dijkgraaf. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung nun also 4 Tage Leipziger Buchmesse, ganz im Zeichen der Literatur aus den Niederlanden und Flandern. Lassen Sie uns zuerst bitte mal über Ihr Statement dazu sprechen. Das heißt, wenn sich die Welt verändert, verändert sich die Literatur. Was meinen Sie damit?
Ja, dieser Satz bedeutet natürlich, dass die Welt sich verändert und dass die Autoren und Autorinnen deshalb auch andere Bücher schreiben. Immer ist es so, dass die Literatur ein Spiegel ist der Welt, und die Welt hat sich, wie wir alle wissen, sich sehr geändert die letzten Jahre. Es gab eine Krise und dann kam schon der nächste. Die Klimakrise, die bedroht unseren Planeten. Es herrscht Krieg auf unserem Kontinent. Wir haben die MeToo-Revolution natürlich erlebt. Die Geschlechterverhältnisse haben sich geändert. Wir sind in die Trans-Ära, sagen wir, eingetreten. Die jungen Menschen, die das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein, die können daran arbeiten. Und ja, in den Niederlanden sind wir mehr und mehr auch unsere eigene Geschichte der Sklaverei konfrontiert. Und es gibt viele Debatten darüber. Also ja, Menschen, die das Schicksal der Sklaverei erlebt haben, aber eigentlich vergessen sind und noch nie gehört wurden, werden nun aus dem Schatten geholt. Also diese Themen sind auch in der Literatur von den Niederlanden und Flandern heutzutage zu finden. Übrigens kann man auch umgekehrt sagen, dass wenn die Literatur sich verändert, dann verändert sich auch die Welt. Das eine ist wahrscheinlich direkt mit dem anderen verbunden, nicht?
Kann man dialektisch betrachten, genau. Das Motto des Gastlandauftrittes lautet ja alles außer flach. Und Sie haben gerade schon angedeutet, wie breit da das Spektrum ist. Wie spiegelt sich denn dieses Motto in Ihrem Programm wider?
Ja, die Idee für das Motto ist eigentlich entstanden aus der Diskrepanz zwischen dem klischeehaften Image der Niederlande und Flandern und der literarischen Realität. Menschen denken, wenn sie an die Niederlande und Flammen denken, das sind Tulpen, Rubens, Rembrandt, das sind Deiche, das ist das Meer. Und das stimmt auch, dass unsere Länder geografisch flach sind. Aber in gesellschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht sind sie es überhaupt nicht. Man sagt über uns immer, wir seien so ruhig, wir seien so freundlich. Aber wenn man die Literatur aus unseren Ländern liest, dann sehen sie eine andere Identität. Die Literatur ist kritisch, voller Engagement. Und die Themen Kolonialismus, Sklaverei, Genderfragen, Politik, Klimakrise, die finden sich auch in den Büchern unserer Autoren und Autorinnen und damit auch in unserem Programm. Lisa Weda zum Beispiel schreibt über die Ukraine, Eva Meyer über Natur- und Tierrechte, Simona Atangana Bekono, auch eine junge Schriftstellerin, Lyrik und Romane, schreibt viel über Diskriminierung. Die flämische Autorin Kaja Schutters schreibt über die Folgen des Kolonialismus, eigentlich wie Raoul de Jong, die ein sehr, sehr schönes Buch veröffentlicht hat über die Geschichte von Suriname. Angelo Thijssen schreibt über aufkeimende Homosexualität. Und so sind das wirklich aktuelle Themen, die überall zu sehen und zu hören sind in unserem Programm.
Sie setzen ja in Ihrem Programm auch auf den Brückenschlag zwischen den Niederlanden, Flandern und Deutschland. Es gibt einige Veranstaltungen, wo niederländische und flämische Autorinnen und Autoren im Gespräch sind mit deutschen Kollegen wie Nora Bosson, wie Juja Bank oder Matthias Jügler. Warum war Ihnen das wichtig?
Ja, das ist für uns sehr, sehr wichtig, denn der Dialog ist sehr wichtig. Literatur ist, das wissen alle Leser und Leserinnen, ist ein Fenster in die Welt und sie ermöglicht uns Einblicke in andere Kulturen. Und für eine lebendige, aktuelle, fantastische Literatur ist der internationale Dialog nötig und viel mehr als nötig, unerlässlich. Man muss ja wissen, was über die Grenze geschrieben wird und gedacht wird. Man kann auch inspiriert davon werden. Türen werden geöffnet und Horizonte erweitert. Eigentlich gibt es die Literatur nur dank gegenseitiger Neugier. Und weil wir hier in Deutschland sind, ja, ist es auch wichtig, dass unsere Autoren und Autorinnen über die Grenze sprechen und schöne Gespräche über Themen führen, die auch hier wichtig sind.
Und es gibt ja nicht nur Lesungen, sondern auch Ausstellungen. Einige davon flankieren Ihr Programm. Im Deutschen Buch- und Schriftmuseum sind sogar gleich zwei. Worum geht's da?
Ja, genau. Morgen ist die Ausstellungseröffnung von Hölle und Paradies, Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur. Die Ausstellung ist kuratiert von meiner Duo-Kuratorin und ihrer Kollegin Bettina Baltschew. Der Querido Verlag in Amsterdam hat zwischen 1933 und 1950 viele der Autoren und Autorinnen veröffentlicht, die vor den Nazis aus Deutschland fliehen mussten. Zum Beispiel Josef Roth, Imrat Köhn und Leon Feuchtwanger. Und da fanden sie eigentlich in Amsterdam ihr Zentrum, ihr geistiges Zentrum. Und diese Ausstellung gibt einen Einblick in die Geschichte des Verlages. Und dabei ist auch schön zu wissen, dass Bettinas Buch Hölle und Paradies, Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur neu aufgelegt worden ist mit einer schönen neuen Umschlag. Cover, wie sagt man?
Ja, richtig.
Ja, und dann gibt es noch eine zweite Ausstellung. Seit Dienstag läuft die Ausstellung Schön, mich kennenzulernen. Comic und Autobiografie, Niederlande, Flandern. Und da kann man die tolle, tolle Arbeit von 7 niederländische und flämische Zeichnerinnen sehen, die alle verfügen über ihre eigene Palette. Der Titel schon, Schön, mich kennenzulernen, deutet darauf, dass sie auch über ihre eigene Autobiografie zeichnen. Also wir sind gekommen mit großen Namen, zum Beispiel Judith van Isendaal und Barbara Stock, aber auch die sehr junge, noch überhaupt unbekannte Generation ist dabei.
Also da gibt's auch einiges zu entdecken bei den Ausstellungen, die das Gastland mitgebracht hat. Alles außer Flach ist der Gastlandauftritt, wie gesagt, überschrieben. Morgen Abend heißt es dann um 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels Alles außer Hass, ein literarisches Statement. Was erwartet die Besucher da?
Ja, genau. Wir haben das Motto des Abends, Alles außer Hass, natürlich abgeleitet von Alles außer Flach, weil in vielen europäischen Ländern leider rechtspopulistische Kräfte spielen und im Aufwind sind. Und nicht nur bei uns, in Deutschland, überall in Europa. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir Gegenstimmen hörbar machen, dass wir Vernunft und Redlichkeit ein Podium bieten. Und deshalb haben wir niederländische, flämische und auch deutsche Autoren und Autorinnen gebeten, zu lesen aus Texten, die ermutigen, die sich gegen Hass und für Demokratie und für Menschenrechte einsetzen. Denn wir finden eigentlich, dass Literatur nicht nur kann, aber auch wirklich soll und darf nicht nur unterhalten und bewegen, sondern sie muss auch aktivieren und motivieren. Und das machen wir morgen Abend mit unserem Programm Alles außer Hass.
Das also am Leipziger Buchmesse Samstag, 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels. Vielen Dank fürs Gespräch bei MDR Kultur, Margot Dijkgraaf.
Vielen Dank, Beatrice.
Und Ihnen
und
noch
komme vorbei.
Na, auf jeden Fall. Und Ihnen noch eine gute Zeit in Leipzig auf der Buchmesse.
Dankeschön.
Und alle Termine und Informationen zum Gastlandauftritt Niederlande und Flandern finden sich übrigens auf der Website allesaußerflach.de.
Thank you. only I could find a someone I could hold. Oh, if only I could find someone to hold. Oh, if only I could find someone to
Die Niederlande und Flandern verfügen über eine üppige und unabhängige Buchhandels- und Verlagslandschaft. In den Niederlanden existiert die paradiesische Zahl von mehr als 1000 Buchhandlungen. In Flandern sind es etwa 400. Im vorvergangenen Jahr wurden in den Niederlanden 43,2 Millionen Bücher für insgesamt 664,2 Millionen Euro verkauft. Der Onlinehandel gewinnt zwar immer mehr Bedeutung, dennoch ist Amazon nur eine Randerscheinung. Wunschlos glücklich sind unsere Nachbarn dennoch nicht. Nils Kahlefendt hat sich bei den Buchhändlern und Verlegern in Amsterdam umgehört.
Die älteren Damen, die nach französischsprachigen Taschenbüchern fragen, sterben aus. Dafür geht es in der hippen Zeitschriftenabteilung der Buchhandlung Athenäum im Herzen von Amsterdam zu wie im Taubenschlag. Make Magazines Not War steht auf einem Schild. Christine de Jong, seit 14 Jahren im Haus, weiß, dass Kundenbindung in Zeiten von Netflix und Co. fast alles ist. Mit 18 erobern die Leute die große Stadt. Und in ihrer ersten Amsterdam-Woche holen sie hier ihre Bücher. So etwas vergisst du dein Leben lang nicht. Klingt etwas romantisch, aber es funktioniert. Noch. Bislang staubte im Keller der Buchhandlung die ausgediente Weihnachtsdeko vor sich hin. Jetzt freut sich de Jong auf den neuen schicken Raum für englischsprachige Bücher, bei denen die Farbe Pink eine zentrale Rolle spielen wird. Romance und New Adult boomen auch hier. Für Laurens Übbing, Verleger von Ambo Antos, einem der niederländischen Top-10-Verlage, ist der wachsende Markt für englischsprachige Bücher ein Problem. Unsere Übersetzungen von Anthony Beaver, einem berühmten englischen Historiker, verkauften sich früher locker über 40.000 Mal. Von den letzten beiden Titeln gingen 2018 und 2022 nur 3.000 bis 4.000 Exemplare über den Tresen. Wenn der Autor für Lesungen und Interviews nach Holland kommt, verkaufen sich die Originalausgaben besser als unsere Übersetzungen. Laurens Übbing bleibt nicht viel mehr übrig, als sich auf ein unbequemes Wettrennen einzulassen. Die Übersetzung von Bret Easton Ellis' Roman The Shards haben wir im Dezember 2022 gebracht, 4 Wochen vor Erscheinen der Originalausgabe. Das hat natürlich ziemlich geholfen. Es bleibt dennoch ein Tropfen auf den heißen Stein, ahnt Übbing. Seine Kollegen aus den USA und Großbritannien folgen ihrer eigenen Agenda. Warum sollen sie sich für ein paar Holländer ein Bein ausreißen? Den Grund für die wachsende Beliebtheit der Originalausgaben sieht Martin David nicht nur im festen Ladenpreis, der in den Niederlanden seit 2005 gilt.
So that is a worry.
Es ist eine Sorge und man kann nicht ohne weiteres etwas tun. Die jungen Leute kaufen englischsprachige Bücher und es gibt ein ganzes Bündel von Ursachen. Es ist nicht allein der Preis. Die meisten denken einfach, dass es cool ist. David ist Sekretär beim Allgemeinen Verlegerverband, der rund 100 Publikumsverlage repräsentiert. Und er ist überzeugt davon, dass man sich mit der verändernden Bevölkerungsstruktur auseinandersetzen muss. Mehr als 70% der Masterstudiengänge laufen komplett in Englisch. Wir beschäftigen uns ständig mit Migration, mit Geflüchteten. Aber die meisten Leute kommen hierher, um zu arbeiten. Die wenigsten, die die Grenzen dicht machen wollen, sind sich darüber klar, dass die Arbeitsmigration den ganzen Laden hier noch zusammenhält. Von den Schlachthöfen über die Chipfabriken bis zu den Krankenhäusern. Wir brauchen Zuwanderung. Wie wird eine künftige Regierung generell mit der Kultur umgehen? Nach den geplatzten Koalitionsgesprächen des Rechtspopulisten Geert Wilders treibt viele die Sorge um. Bei Martin David überwiegt die Hoffnung.
It's a crash course dealing with disappointments quite often, but then when it works.
Verlegen ist oft ein Crashkurs im Umgang mit Enttäuschungen. Aber wenn es läuft, läuft es.
Niels Kahlefendt war das mit Impressionen aus der Buchhandels- und Verlagslandschaft der Niederlande. Übrigens an der Spui, dem Platz in der Amsterdamer City, an dem sich das Hauptgeschäft von Athenäum befindet, gibt's noch eine ganze Reihe weiterer Buchhandlungen und jeden Samstag einen Buchmarkt.
Yours is the face which makes my catch the queen. Catch the beauty.
Sie hören das MDR-Kulturspezial zur Leipziger Buchmesse. Gerade begehen wir ja das Kafka-Jahr, denn vor 100 Jahren starb Franz Kafka an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung mit gerade mal 40. Im Rahmen des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern kann man nun einen flämischen Dichter und Zeitgenossen Kafkas kennenlernen, den dasselbe Schicksal ereilte, Paul von Ostaijen. Starb 1928 ebenfalls an Tuberkulose, wurde nur 32 Jahre alt. Bis heute gilt er als einer der großen Klassiker des Expressionismus. In Antwerpen geboren, verbrachte er einige Zeit in Berlin, wo er mit deutschen Dichtern zusammentraf. Nun ist eine Biografie von Paul von Ostaijen auf Deutsch erschienen und auch ein Essayband, der sich mit ihm beschäftigt. Über ihn möchte ich jetzt mit Willem Bongers-Dek sprechen. Er ist Direktor des niederländisch-flämischen Kulturzentrums De Buren und derzeit auch in Leipzig zu Gast. Herr Bongers-Dek, willkommen bei MDR Kultur.
Hallo, sehr schön hier zu sein.
Für alle, die noch nie vielleicht etwas von Paul von Ostaijen gehört haben, wie würden Sie uns diesen Dichter vorstellen? Warum sollen wir uns heute noch für ihn interessieren?
Also Paul von Ostaijen wurde allgemein als der wichtigste moderne Dichter in Flandern angesehen und eigentlich in der ganzen niederländischen Sprachraum. Und er war der Erste, der in Flandern die Notwendigkeit einer modernen Literatur erkannte. Man kann sagen, dass er der flämische Dichtung, die bis dahin fast ausschließlich auf dem Lande stattfand, in einem großen Schritt in die Stadt gebracht hat. Und sehr wichtig dabei ist der Gedichtband Besetzte Stadt, der jetzt von Anna Eble übersetzt ist und hier in Leipzig präsentiert wird. Und in Besetzte Stadt blickt von Ostaijen von Berlin aus zurück auf den Ersten Weltkrieg. Und der Gedichtband, kann man sagen, ist eine großartige Synthese von all die Ismussen, Futurismus, Kubismus, Expressionismus, Dada und Film. Und damit das größte literarische Experiment, das die historische Avantgarde hervorgebracht hat. Und in diesem Band verarbeitete er die Erfahrungen, die er während des Ersten Weltkriegs gemacht hatte. Und das handelt von einem jungen Mann aus Antwerpen, der den Krieg als blutiges Ende der alten Welt erlebt.
Sie haben es gerade schon gesagt, der Gedichtband heißt Besetzte Stadt aus dem Jahr 1921. Geschrieben hat er ihn in Berlin. Wie ist denn die Verbindung des Dichters zu Deutschland?
Ja, eigentlich kann man sagen, dass es gar kein Gedichtband Besetzte Stadt gegeben hätte, wenn von Ostaijen nicht nach Berlin gegangen wäre und dort in einen Dialog mit den deutschen Kunstbewegungen getreten wäre. Er freundete sich in Berlin bald mit einer Gruppe interessanter Künstler an, zum Beispiel mit den Malern Leonel Feininger, Georg Mucke, Arno Topp. Und er besuchte dort auch zahlreiche Ausstellungen, Literaturabende, Theateraufführungen. Er hatte enge Kontakte mit der Novembergruppe, das ist eine Vereinigung von Avantgardisten. Und wir wissen auch, dass er im Sommer 1920 die viel diskutierte erste internationale Dada-Messe besuchte. Unter anderem mit dem wunderbaren Werk von Hannah Höch.
Ich habe gerade schon Kafka erwähnt. Gibt es außer der Tuberkulose und dass beide sehr jung dran gestorben sind, noch weitere Parallelen zwischen Kafka und Ostaijen?
Ja, sicherlich. Es ist ein bisschen eine Einbahnstraße, aber er lernte Kafka kennen während des Ersten Weltkriegs, unter anderem in der Zeitschrift Die Weißen Blätter. Und ja, in einer Welt voller Katastrophen und Zerstörung war Kafkas Werk für Paul von Ostaijen, wie sagt man das, wie ein Leuchtfeuer des Nachdenklichkeit und ein Schleifstein, um seinen eigenen kritischen Blick auf die Gesellschaft zu schärfen. Und das hat ihn inspiriert bei Schreiben von seinen eigenen Grotesken, das sind Kurzerzählungen, Novellen, in dem er, und dann zitiere ich von Ostaijen, man so herrlich plappern kann. Und im Herbst 1924, kurz nach Kafkas Sterb, übersetzte Paul von Ostaijen 5 der experimentellsten Erzählungen von Franz Kafka aus seiner 1912 erschienenen Debütsammlung Betrachtungen. und eigentlich ja ohne sich dessen bewusst zu sein, konkurrierte von Ostalien an seiner Zeit mit einem Spanier und einem Norweger um den Titel des ersten Kafka-Übersetzers außerhalb der Tschechoslowakei zu sein.
Paul von Ostalien, er hat Kafka um 4 Jahre überlebt. 1928 starb auch er viel zu früh. Sein Werk wirkt allerdings bis heute nach. Sie haben ein Projekt ins Leben gerufen, Herr Bongersdeck, das sich auf ihn bezog oder bezieht und das Sie heute Abend in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig präsentieren. Was hat es damit auf sich? Nehmen Sie uns ein bisschen mit, was dann passiert.
Ja, dann werden wir 4 Jahre zurück in der Zeit gehen. Also seit dem ersten großen Lockdown im März 2020 untersuchten wir mit der Büre und das Paul von Ostalien Gesellschaft in dem Projekt Befallene Stadt die verschiedenen Parallelen zwischen der damaligen Krise und den Krisen, ja, denen wir uns heute stellen müssen. Und mehr als 150 niederländisch- und deutschsprachige KünstlerInnen haben sich mit der Poesie von Ostaiens auseinandergesetzt und selbst neue Beiträge geschaffen. Ebenso wie der junge flämische Dichter in der 20er Jahre in Berlin, begaben sie sich unter Verwendung verschiedenster Techniken und Medien auf die Suche nach einer neuen Sprache für eine neue Welt. Und diesen Monat veröffentlichte Wunderhorn Verlag die neue Übersetzung besetzte Stadt von Anna Eble und die Anthologie Befallene Stadt mit 60 aktuelle Perspektive auf besetzte Stadt. Und heute Abend, ich habe in Lindenfels, haben wir im Foyer haben wir eine kleine Ausstellung eingerichtet und präsentieren wir eine Auswahl von den Beiträgen von Befallene Stadt mit verschiedenen KünstlerInnen, Ulrike Dresner, Ulf Stoltefort, Kaya Schutters, Ratna Fabias, Karo Staha und selbstverständlich Matthijs de Ridder, Dr. de Ridder, der Biograf und Übersetzerin und Dolmetscherin Anna Eble.
So, das alles heute Abend, 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels, diese poetische Performance, holt also den flämischen Klassiker in die Gegenwart. Und wenn Sie dann noch mehr wissen wollen über das hinaus, was Willem Bongersdeck uns hier gerade über den wunderbaren Paul von Ostalien erzählt hat, wir haben gerade schon den Namen gehört, Matthijs de Ridder, der hat die Biografie von Ostalien verfasst und den Gedichtband Besetzte Stadt, beides übersetzt von Anna Eble, sind im Wunderhorn Verlag erschienen. Ich wünsche Ihnen, Herr Bongersdeck, für heute Abend viel Erfolg und überhaupt noch eine gute Zeit auf der Leipziger Buchmesse. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke sehr.
course, I've seen your face a thousand times or more. Times or more. In the darkness of your room, you've heard the wheels are turning. I'll be gone, and I'll be gone. In cars and cars, cars and cars, cars and cars, going faster. Cars and cars, cars and cars, cars and cars are going faster.
MDR Kultur, das Spezial zur Leipziger Buchmesse und dem Gastlandauftritt von den Niederlanden und Flandern. Anna Enquist gehört seit Jahren zu den auch international bekanntesten Autorinnen der Niederlande. 1945 in Amsterdam geboren, ist sie in Delft aufgewachsen, hat in Den Haag Klavier am Königlichen Konservatorium studiert, dann anschließend Psychologie in Leiden. Viele ihrer Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, unter anderem Kontrapunkt, in dem sie sich mit dem Unfalltod ihrer Tochter auseinandersetzte, die nur 27 Jahre alt wurde. In einigen ihrer Bücher spielt Musik eine wichtige Rolle, als Thema, aber auch als strukturgebendes Motiv. Ihr jüngster Roman, Die Seilspringerin, verrät eine große Kenntnis der zeitgenössischen Musikwelt. Er handelt nämlich von einer jungen Komponistin, die zwischen verschiedenen Lebensentwürfen und Selbstbildern hin und her gerissen scheint. Ulrich Rüdenauer hat den von Hanni Ehlers übersetzten Roman von Anna Enquist, Die Seilspringerin, gelesen.
Alice Augustus, die Hauptfigur in Anna Enquists Roman Die Seilspringerin, ist ein ebenso zielbewusster wie selbstzweiflerischer Mensch. Als Kind wird sie von der Mutter in die Musikschule geschickt, um Flöte zu lernen. Fasziniert aber ist sie von den Schlagzeugklängen im Nebenraum. Ein Lehrer schubst sie auf den richtigen Weg. Sie ist begabt für Rhythmen und Strukturen. Sie schafft es ans Konservatorium und studiert Komposition. Dort ist sie die einzige Frau. Auch in der Musikgeschichte sind weibliche Role Models Fehlanzeige.
Wenn sie über ihre Stellung in dieser Klasse voller junger Männer zu zweifeln begann, wenn sie sich bewusst machen würde, dass es für sie keine Vorbilder gab, würde sie vielleicht jetzt schon weglaufen. Es war eine Form von Freiheit, so musste sie es sehen. Keine pflichtgemäße Identifikation mit ihren Mitstudenten, keine Verzweiflung darüber, dass sie sich nicht in Bach oder Beethoven würde spiegeln können.
Natürlich läuft sie nicht weg, aber zumindest in außermusikalischen Dingen hören die Zweifel nicht auf. Das Verhältnis zu den Eltern ist ebenso kompliziert wie die Beziehung zu Männern. Von ihrem 40 Jahre älteren Professor wird sie schwanger. Er ergreift die Flucht und sie entscheidet sich gegen das Kind. Um zu überleben, schreibt sie Musik für Werbespots, unter Pseudonym, versteht sich. Sie schämt sich dafür. Scham und Selbstgeißelung sind ihr ohnehin nicht fremd. Nur in der ernsthaften Beschäftigung mit Musik kann sie sich zuweilen verlieren.
Immer zuerst der Rhythmus. Den kennt schon ein Baby vor der Geburt, dieses Pochen vom Herz der Mutter. Später kommt die Melodie hinzu, Lieder singen einstimmig. Harmonie nimmt ein Kind erst wahr, wenn es etwas älter ist, 7, 8 Jahre.
Dass sie vor einer Kompositionsklasse über das Herzpochen der Mutter spricht, das ein Baby im Bauch wahrnimmt, kommt nicht von ungefähr. Sie geht inzwischen auf die 40 zu und will mit ihrem Mann Mark, einem Finanzjuristen, unbedingt ein Kind. Zugleich ist die Vorstellung des Mutterseins ambivalent. Würde es ihre Kreativität zerstören? Gerade jetzt, wo sie für das Königliche Sinfonieorchester Amsterdam die Jubiläumskomposition zum 100-jährigen Bestehen schreiben soll? Während sie an dem Auftrag arbeitet, absolviert sie enervierende und erfolglose Behandlungen in einer Fertilitätsklinik.
Jetzt zerbricht der sichere Kokon, in den sie während der Arbeit gehüllt gewesen ist, und sie fühlt, dass ihr Hosenbund schmerzhaft zwickt. 10 Tage nach der in Trunkenheit und Ohnmacht verdampften Befruchtung ist sie blutend wach geworden. Sofort die Klinik angerufen, Termin bekommen, für morgen. Ganz allein stehe ich da. Radle morgen Vormittag zu diesem Folterinstitut, das zugleich meine Hoffnung ist, meine Rettung sein soll.
Die niederländische Autorin Anna Enquist kennt sich sowohl mit der Musik wie auch mit Verzweiflung aus. Sie ist ausgebildete Konzertpianistin und hat viele Jahre als Psychotherapeutin praktiziert. In ihren Büchern verbinden sich oft psychische Abgründe mit musikalischen Motiven. In Die Seilspringerin demonstriert sie ihre subtile Fähigkeit, auf nahegehende Weise Widersprüche und Widerstreit im Leben einer Figur zu fassen. Wir sind ganz in den schwindlig machenden Denkschleifen, im Teufelskreis der Erinnerungen ihrer Alice gefangen. In Rückblenden werden wir mit ihrem Leben vertraut. Die Intensität entsteht, weil die personale Erzählweise keine Distanz zur Protagonistin zulässt. Ihre Ängste, ihre Unsicherheit, ihre Perfektionslust, ihre Verzweiflung auch übertragen sich förmlich auf die Lesenden. Das hat etwas Bedrängendes, umso mehr als mit dem ein oder anderen Klischee der Handlungsbogen fast überspannt wird. Dass Alice ausgerechnet nach einem Seitensprung schwanger wird, könnte aus einer Hollywood-Rom-Com stammen, wenngleich Enquist nicht Gefahr läuft, ihrer Heldin ein Happy End oder gar entlastende Komik zu gönnen. Die Wucht der Biologie gegen die Unbedingtheit der Kunst. Das erscheint durchaus ein bisschen antiquiert und reduziert. Aber zum Glück gibt es bei Enquist noch genug Ambivalenzen, Störmomente, Irritationen, die das Seelendrama nicht zu Seelenkitsch werden lassen.
Die Seilspringerin von Anna Enquist ist im Luchterhand Verlag erschienen, wurde von Hanni Ehlers ins Deutsche übersetzt. Anna Enquist ist übrigens morgen Abend zu Gast in der alten Nikolaischule, gemeinsam mit der niederländischen Schriftstellerin Witske Versteeg. Gestaltet sie einen literarischen Abend über Hoffnung, Erwartungen, Enttäuschungen und den ganzen allzu menschlichen Rest. Beginn ist 20.30 Uhr. Der Eintritt ist wie bei allen Veranstaltungen des Gastlandes frei. Wie gesagt, Alte Nikolaischule in Leipzig. Und das war das MDR-Kulturspezial zum Gastlandauftritt Niederlande und Flandern bei der Leipziger Buchmesse. Ich sag's gerne nochmal, heute 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels, das Projekt von Willem Bongers-Deck, die poetische Performance mit dem flämischen Klassiker Paul von Ostejen, der in die Gegenwart geholt wird. Und morgen dann 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels, der Termin mit Margot Dijkgraaf, Alles außer Hass, ein literarisches Statement. Und alle Termine und Informationen zum Gastlandauftritt Niederlande und Flandern finden sich übrigens auf der Webseite allesaußerflach.de. Das war das MDR Kulturspezial in der Redaktion von Bettina Baltscheff. Ich bin Beatrice Schwartner, wünsche Ihnen eine gute Lesezeit.
Jamais on sait de son sourire. Si s'il est vrai ou pour l'invisible. Une vie troublée, la sainte en mur, et voit la neige qui fond. Ses mains au fur et à mesure chassent les flocons qui tombent. Sa mère est ravagée, nomade, il ferme sa porte, il cherche partout ses voix qui font signe aux baleines. Et oui, parle à ses sirènes, il aime ses temps sauvages. C'est son mystère à lui, être le héros de son histoire. Les yeux baissés, la main tremblante, il est à couper le souffle. Jamais on sait de son sourire s'il est vrai ou pour l'invisible. Je suis à l'intérieur de toi, je flotte tes veines, je cours les rues illuminées de souvenirs sonores. Ta ville m'amène au top secret rivage, et j'aime ces temps sauvages. C'est son mystère à lui, être le héros de son histoire. Baisser la main tremblante, il est à couper le souffle. Jamais on sait de son sourire s'il est vrai ou pour l'invisible.